Stellt euch einfach mal vor, ihr seid auf dem Weg zur Uni, geht einfach so daher und plötzlich... Und jetzt, wie reagiert ihr? Was macht ihr, wenn ihr eine leblose Person findet? Ja, wahrscheinlich geht's euch da wie mir. Ihr müsstet wahrscheinlich nachdenken und gleichzeitig läuft ein Rennen gegen die Zeit. Auf dieses Rennen gegen die Zeit möchte die Woche der Wiederbelebung aufmerksam machen. Mit dabei ist auch Dr. Jan Thorsten Gräßner. Er ist Direktor des Instituts für Rettungs- und Notfallmedizin an der Uniklinik Kiel. Herr Gräßner, wie sollte ich in einem solchen Fall reagieren? Was wären die ersten Schritte?
Die ersten Schritte sind sehr, sehr einfach. Wir müssen zuerst einmal rausfinden, wie geht es mit diesem Patienten. Das heißt, wir müssen prüfen. Lebt derjenige noch? Hat er noch Lebenszeichen? Ganz simpel. Atmet er normal und ist er bei Bewusstsein? Das sind die einzigen Sachen, die ich rausfinden muss. Das kann jeder. Das ist simpel. Ich brauche keine technischen Hilfsmittel. Und nachdem ich das weiß, derjenige ist bewusstlos und atmet nicht normal, weiß ich, dieser Mensch befindet sich in einer echten Notfallsituation.
Das heißt, dann wäre der Notruf zu wählen, nehme ich an.
Exakt, ganz genau. Also egal, wie gut wir als Profi sind, wie weit wir auch in unserem privaten Leben sonst uns gut weitergebildet haben, wenn uns das Ganze privat, was ich gerade beschrieben habe, ereignet, ist es wichtig, die Profis, die an dem Tag im Dienst sind, natürlich anzurufen. Das heißt, sofort, nachdem ich festgestellt habe, dass es den Menschen so schlecht geht, rufe ich die 112, das ist europaweit die gleiche Nummer, und alarmiere den Rettungsdienst. Und das Wichtigste dabei ist, ich sage den Kollegen in der Leitstelle genau, wo ich bin. Gerade beim Mobiltelefon vergisst man manchmal sozusagen die Ortsangabe. Und es ist ganz, ganz wichtig, damit die Profis kommen und auch schnell kommen, dass die wissen, wo der Notfallort ist.
Dann würde ich mit der Herzdruckmassage anfangen. So habe ich es noch im Kopf. Und damals der Kursleiter bei meinem Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein sagte mir, im Zweifel brechen Sie der Person ein, zwei Rippen. Das ist egal. Wie viel kann ich falsch machen bei so einer Herzdruckmassage?
Man kann nichts verkehrt machen. Das Verkehrteste, was man machen kann, ist tatsächlich einfach nichts zu tun. Wir haben eine Situation, wo es dem Patienten maximal schlecht geht. Der atmet nicht mehr richtig oder gar nicht mehr. Der ist bewusstlos, das Herz steht. Alles, was jetzt an Maßnahmen gemacht wird, kann diese Situation, die unwiderruflich zum Tod führt, wenn keiner was macht, nur verbessern. Das heißt, wir starten genauso, wie es gerade beschrieben ist, mit der Herzdruckmassage. Das heißt, wir legen unsere Handballen auf das Brustbein und pressen dann nach unten ungefähr 5 bis 6 Zentimeter und das richtig schnell, nämlich 100 bis 120 Mal pro Minute. Und dann haben wir die Chance, das Blut, was im Körper drin ist, das sauerstoffreiche Blut, was noch da ist, wirklich durch den Körper in Richtung Gehirn zu transferieren. Und wir können an der Stelle nichts verkehrt machen.
Sie haben gerade schon gesagt, dann mit der entsprechenden Häufigkeit. Ich habe mal gelesen, zum Beispiel Stayin' Alive von den Bee Gees. Wäre da der richtige Takt? Ist der Takt überhaupt so wichtig oder worauf sollte ich mich da konzentrieren?
Ich glaube, das ist eben wichtig. Stayin' Alive ist ein schönes Beispiel dafür, dass der Titel auch passenderweise zum Takt passt. Diese 102, 104er Frequenz, die wir bei Stayin' Alive haben, erinnert einen daran, dass der Mensch am Leben bleiben kann mit dem, was ich da mache. Und der Takt ist wichtig, denn ich muss schnell sein. Ich muss bei dieser 100, wie gesagt, bis 120 oder bei Stayin' Alive bis knapp 200er Frequenz sein, damit wir überhaupt genug Blut aus dem Herzen auswerfen können. Wir ersetzen das Herz, wir überbrücken ja quasi nur die Situation, die ein normales Herz eben machen kann. Und dafür ist es wichtig, dass man eben schnell genug, nämlich in dieser Frequenz drückt und tief genug drückt, nämlich die 5 bis 6 Zentimeter. Und das ist eben etwas, was man relativ leicht machen kann.
Das ist jetzt quasi noch der einfachere Teil der Übung. Mit der Beatmung wird es dann schon schwieriger. Würden Sie das einem Laien raten? Sollte ich das machen?
Also wir sind froh, wenn der Laie überhaupt mit der Herzdruckmassage beginnt. Das heißt, wenn die Herzdruckmassage läuft, ist das schon mal die Pflicht, die wir brauchen. Die Beatmung ist etwas, was man in Erste-Hilfe-Kursen, in anderen Kursen lernen kann und die viel einfacher ist, als sie jetzt klingt. Das heißt, jemand, der im Erste-Hilfe-Kurs war, der im Erste-Hilfe-Kurs das gelernt hat, der darf das natürlich anwenden in der Notfallsituation. Und wer sich unsicher ist oder sagt, ich weiß nicht, möchte ich das tun, der sollte zumindest die Herzdruckmassage durchführen.
In vielen städtischen Gebäuden, auch hier auf dem Campus, hängen Defibrillatoren an der Wand. Sollte ich mich auch an solche Geräte dran trauen?
Absolut. Die Dinger sind narrensicher. Und wenn wir jetzt gerade bei unserer Reihenfolge waren, die Herzdruckmassage ist die absolute Pflicht. Die Kür wäre dementsprechend dann die Beatmung. Wäre dann so die Kür mit Sternchen, wäre der Defibrillator, der automatische externe Defibrillator. Und in der Reihenfolge ist es eben auch wichtig. Das Drücken ist das absolute Minimum. Als zweites kommt eben, wenn ich jetzt gelernt habe, die Beatmung hinzu. Und wenn ich noch Helfer über habe oder noch mehrere Leute sind, gerade in der Öffentlichkeit auf dem Campus, dann macht es Sinn, den AED, den automatischen externen Defibrillator, mit dazu zu holen, um dann eben den Anweisungen zu folgen. Das ist super simpel. Man schaltet das Gerät ein und danach erzählt einem das Gerät genau, was man tun muss, wo man was draufkleben soll und wie die Maschine zu bedienen ist.
In dieser Woche, das ist die Woche der Wiederbelebung, möchten Sie gerade auf dieses Thema aufmerksam machen. Warum ist Ihnen das Thema persönlich so wichtig?
Das Thema ist für mich persönlich wichtig, weil ich seit mittlerweile über 25 Jahren in der Notfallmedizin tätig bin. Und ich erinnere mich noch an die Situation, wie wir sie noch vor 10, aber auch vor 15 Jahren hatten, aber ganz konkret auch noch vor 5 Jahren, nämlich dass kaum jemand mit Wiederbelebungsmaßnahmen angefangen hat. Wir kommen als Profis dazu mit tollen Rettungswagen, mit super ausgestatteten Notarztwagen. Aber wenn niemand etwas gemacht hat, bis wir da sind, wir kommen erst nach 5 oder 10 Minuten, dann ist das Ergebnis für die Patienten nie richtig wirklich gut. Und deswegen haben wir als Profis gesehen und deswegen auch diese Aktion Woche der Wiederbelebung, dass wir als Profis perfekt sein müssen, aber die Zeit, bis wir da sind, eben der Laie anfangen muss, damit wir überhaupt eine Chance haben, mit unseren Profimaßnahmen dann zu greifen. Und wenn wir jetzt mal die letzten 5 Jahre sehen, wir haben angefangen vor 5 Jahren mit einer sogenannten Laien-Wiederbelebungsquote in Deutschland, die so beim mageren 17% lag. Wir waren im letzten Jahr in Deutschland bei 37%. Das heißt, wir haben unsere Zahlen verdoppelt und nicht zuletzt durch eben diese Öffentlichkeitsarbeit und durch diese Woche der Wiederbelebung.
Der Trend geht also bergauf, sagt Dr. Jan-Thorsten Gräßner. Er ist Direktor des Instituts für Rettungs- und Notfallmedizin an der Uniklinik in Kiel. Es läuft im Moment die Woche der Wiederbelebung. Er hat uns erklärt, was ihr rund um das Thema Wiederbelebung wissen solltet. Vielen Dank für das Interview, Herr Gräßner.
Sehr gerne und ich hoffe viel Erfolg, wenn Sie mal wiederbeleben müssen.
Und damit wir dann auch den richtigen Takt treffen, hören wir uns jetzt so einen Song an. Es wäre Atemlos von Helene Fischer möglich gewesen. Auch das ein Song, der irgendwie auf eine skurrile Art und Weise passt, aber doch cooler ist dann Sweet Home Alabama.